Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 5 in der zweiten Staffel. Heute ist der 7.1.2021 und ich muss mich erstmal an dieses neue Jahr gewöhnen und ich begrüße ganz herzlich den Timo.
Hi Stefan.
Ja Timo, erstmal frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Ja, wünsche ich dir auch frohes neues.
Und wahrscheinlich, was man immer wünschen muss, viel Gesundheit, gute Tennisspiele und was man sonst noch so alles im neuen Jahr wünschen möchte.
Ja, muss man ja vor allem besonders wünschen zurzeit, ja. Also beides, irgendwie Gesundheit, aber Tennis spielen will ja auch jeder mal wieder irgendwann.
Richtig, da muss ich schon mal vorab fragen, bevor wir in die Vorstellungsrunde gehen. Darfst du gerade Tennis spielen in deinem Bundesland?
Nee. Gibt es ein Bundesland, das es darf aktuell?
Es gibt welche, aber da kommen wir vielleicht dann gleich dazu, wenn wir auf dein Bundesland eingehen, denn da wüsste man, okay, ich greife zu viel vor, wir müssen die Chronologie ein wenig einhalten, denn dein Vornamen habe ich ja schon gesagt, Timo, und ich würde mal sagen, sag mal noch ein bisschen mehr zu dir, also vielleicht in welchem Verein du spielst, in welcher Altersklasse du ungefähr unterwegs bist, gerne auch das Alter oder Geburtsjahr und in welcher Leistungsklasse du gerade eingruppiert bist.
Ja, genau. Ja, ich bin Timo Drahn. Ich spiele in Schleswig-Holstein in Kiel beim TuS Hasseldijkstra-Mettenhof. Eigentlich komme ich aus Hamburg, aber habe dann halt nach Kiel gewechselt. Das war gleich mein erster Verein, da bin ich bisher geblieben. Ich bin 29 Jahre alt und Leistungsklasse hast du noch gefragt, ne? Da muss ich, ja gut, passen muss ich nicht. Ich glaube, also auf jeden Fall ziemlich weit unten. Ist neues System und so, wahrscheinlich bin ich irgendwo bei 23 oder vielleicht hast du es ja recherchiert, ich weiß es nicht.
Natürlich habe ich das recherchiert und habe gesehen, dass du eine 23,1 hast. Und,
oh ja, findest genau. Das da Breitensport tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, ich spiele nur sehr sporadisch so Punktspiele zurzeit leider und ja, aber muss nicht schön reden.
Auf die Begründung zu der in Anführungsstrichen schlechten Leistungsklasse gehen wir später noch ein, denn da werde ich natürlich näher nachfragen, da du, glaube ich, der erste männliche Gast bist, der schlechter eingruppiert ist als ich.
Oh ja, das ist doch super.
Und das heißt aber, glaube ich, nicht unbedingt, dass ich dich besiege, aber das finden wir vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs heraus. Ja, ich würde sagen, genau, du hast es gerade schon gesagt, Schleswig-Holstein liegt dein Verein TuS Hasseldijkstra-Mettenhof. Oh Gott, ich habe ein bisschen geschluckt, als ich den Namen gesehen habe.
Ja, es ist, alle sagen immer nur TuS HM, also insofern ist es dann entspannt, ja, aber genau, es ist eigentlich ist auch in Mettenhof, ich weiß nicht so genau, warum, das Einzugsgebiet scheint auch noch Hasseldijkstra mitzunehmen, das ist ein anderer Stadtteil, genau, ja, aber langer Name, kann man immer gut abkürzen.
Genau, dann erzähl mal vielleicht trotzdem ein bisschen was zum TuS HM. Also A nochmal, was verbirgt sich genau? Also das sind wahrscheinlich Stadtteile hinter dem Namen und was macht denn den Verein sonst so aus? Was ist denn macht den Verein denn vielleicht besonders, da du ja auch schon erwähnt hast gerade, dass du seit Anbeginn deiner Tennis-Karriere da bist?
Ja, den Verein macht wahrscheinlich besonders, dass er einfach extrem klein ist, was die Mitgliederzahl angeht. Er hatte mal, wie wahrscheinlich viele Tennisvereine, seinen Boom halt zur Bäckerzeit und ist dann kontinuierlich geschrumpft und jetzt sind das, glaube ich, noch, lass mich lügen, irgendwie um die 80 Mitglieder oder so, ein bisschen mehr vielleicht, die noch passiv drin sind. Insgesamt ist aber der Verein halt angekoppelt, ist kein Tennisclub, sondern gehört zu einem Sportverein hier in Mettenhof und der ist relativ groß tatsächlich, weil, also der Stadtteil ist eigentlich eher, wenn man sagen, ja, also Brennpunkt ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber es gab mal so eine Spiegel-Doku über Mettenhof, die war nicht ganz so rühmlich, aber relativ, sagen wir mal, gemischt und hoher Migrationsanteil und so weiter. Und dadurch ist aber die Fußballsparte und ist extrem hoch. Und es gibt in Kiel, ich weiß nicht, ob es in Schleswig-Holstein grundsätzlich so ist und in anderen Bundesländern, aber es gibt so eine Karte, mit der halt Sport trotzdem gefördert wird in verschiedenen Stadtteilen und dadurch sind die anderen Sportarten eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, auch viel besser als andere Vereine. So, und Tennis hängt so ein bisschen hinterher, hängt ein bisschen hinten dran. Das ist leider so, aber die Anlage ist trotzdem immer noch sehr schön, einfach aus historischen Gründen und es sind auch ein paar gute Leute da, mit denen ich halt gerne spiele und man hat immer einen Platz. Das ist tatsächlich so ein bisschen Luxus. Wir haben in Kiel so ein Problem, auch gerade im Winter gibt es eigentlich kaum noch Hallenplätze. Das ist alles so ein bisschen am Schrumpfen und da ist es auch ein Luxus, dass man da jederzeit spielen kann. Aber ich spiele ansonsten auch noch an der Uni hier, wo ich ja studiert habe. Und genau.
Du hast gerade schon erzählt, natürlich mit so wenig Mitgliedern braucht man wahrscheinlich nicht viele Plätze, um immer spielen zu können. Wie viele habt ihr denn?
Wir haben 4, was auch nicht super viel ist. aber trotzdem sind die meistens relativ leer. Jedenfalls zu den guten Zeiten kriegt man meistens immer noch einen Platz und das finde ich ist doch viel wert. So, ich habe direkt auch jetzt, bin vor ein paar Jahren umgezogen innerhalb von Kiel. Jetzt ist hier ein Verein eigentlich direkt neben meiner Haustür, der deutlich größer ist, der glaube ich 8 oder 12 Plätze. Aber da ist auch immer Rush-Hour und ja. Da fahre ich dann gerne mal nach Mettenhof, 10 Minuten länger mit dem Fahrrad, aber habe halt dann Platz.
Spricht sich diese Luxussituation nicht rum, dass man merkt, okay, da ist ein Verein in der Gegend, der sehr, sehr viel Kapazität noch hat und dass Leute vielleicht zu euch kommen? Oder ist das ja ganz normal, dass man da schrumpft und man dann ja die Leute zu den Vereinen gehen, die eine größere Strahlkraft haben?
Ja, also der Stadtteil ist halt so ein bisschen, also er liegt halt nicht so richtig zentral in Kiel und trotzdem, das spricht sich ein bisschen rum, auch weil ich da jetzt seit ein paar Jahren halt Training gebe und glaube ich, letztes Jahr habe ich 2 oder 3 neue Gruppen aufgemacht mit 9 Leuten, die ich einfach rangeholt habe. Ich meinte, kommt mal her und das passt. Also es kommt schon, es geht voran, ja, aber es ist im Verhältnis einfach immer noch extrem klein. Und es ist halt vorher auch ein sehr überalterter Verein gewesen, jetzt lange Zeit. Das heißt, viele auch Senioren, die halt eher vormittags spielen, wo ich jetzt nicht auf dem Platz stehe in der Regel. Und ja, deshalb passt das so.
Und verstehe ich richtig, dass quasi der Abfall in der Mitgliederanzahl, der ist gestoppt, wann stabilisiert sich oder ist tendenziell auch vielleicht dabei, sich ein bisschen zu steigern?
Ja, ich als Trainer muss natürlich sagen, er ist auf jeden Fall dabei, sich zu steigern. Ist er aber auch. Also wenn man jetzt rein rechnerisch, gab es nochmal vor ein paar Jahren so einen Break-Off, was sich in der Struktur im Verein so ein bisschen was verändert hat, andere Trainer raus sind und dann, das war auch die Zeit, als ich dann da angefangen habe, auch Training zu geben. Und seitdem geht's aber eigentlich kontinuierlich bergauf. Ich habe noch einen Kumpel, mit dem zusammen ich quasi so ein bisschen auch die Jugendarbeit so vorangetrieben habe. Auch da ist jetzt recht viel hängen geblieben eigentlich. Also es geht nach oben. Aber ich kann jetzt gerade auch nicht hundertprozentig sagen, wie viele Mitglieder wir ungefähr haben. Also es muss ungefähr zwischen 80 und 100 liegen. Aber Tendenz sicherlich steigend.
Ja, ich habe auch, glaube ich, bei MyBigPoint recherchieren können, dass da ungefähr 100 angegeben werden. Also es sind ein bisschen mehr als die 80, die du erst veranschlagt hast. Aber ja, okay, das meinst du gerade schon, ihr arbeitet daran, die Jugend am Rand zu holen. Ich habe jetzt hier auch schon und auch in meiner Spielerlaufbahn quasi mitbekommen, dass viele so in den 30ern, 40ern auch zum Tennis finden, weil sie mit dem Fußball und so aufhören. Ist denn da irgendwie ein Austausch bei euch in dem TUS-HM, dass da die Fußballer vielleicht irgendwann dann doch merken, sie brauchen einen anderen Sport und gehen dann vielleicht auch zu euch? Oder habt ihr da bisher noch gar keine Wechselbewegung erlebt?
Nee, also die Strategie habe ich noch nicht verfolgt. Wir haben tatsächlich ein paar, die innerhalb des Vereins vom Tischtennis gekommen sind. Das ist ja scheinbar auch, also kommt wohl auch hin und wieder mal vor. Ich habe auch ein, zwei in der Mannschaft, die quasi das, was du gerade geschildert hast, so ein bisschen so mittragen, irgendwie Knie so ein bisschen, bisschen problematisch geworden mit der Zeit und dann in der Halle beim Fußball öfter mal weggeknickt oder so und die das dann eher sein lassen und dann sagen, okay, ich steige jetzt mehr auf Tennis um. Aber gar keine so doofe Strategie eigentlich, könnte man das mal forcieren.
Ja, also ich komme da nur drauf, weil ich ja öfters schon mal bei irgendwelchen LK-Turnieren genau das miterlebt habe, dass mir die Leute erzählt haben, ja, eigentlich kommen sie vom Fußball und jetzt sind sie irgendwie beim Tennis gelandet, weil beim Fußball ging es halt nicht mehr und Tennis geht dann doch noch, weil es natürlich eine andere Art von Belastung für den Körper ist.
Und später kommt dann Golf wahrscheinlich.
ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich Tennis auch ganz, ganz lange machen kann, auch wenn ich, keine Ahnung, 70, 80 bin.
Ja, hoffe ich. Wobei Golf auch echt auch schockt. Also ich habe mir vor ein paar Jahren meine Platzreife gemacht. Und das ist echt ein guter Sport. Also sehr zeitintensiv. Deshalb kann ich, ist es für mich momentan irgendwie keine Option. Da stehst du ja echt fünf Stunden da für 18 Löcher auf der Anlage. Aber wenn man später mal mehr Zeit hat.
Ja, genau, wenn man irgendwann, wenn wir, keine Ahnung, in Rente sind, dann hat man ja genug Zeit. Und wenn man dann fit genug ist, dann kann man sich auch eine zweite Sportart suchen. Wenn ihr so wenig Leute habt, wie sieht es dann allgemein mit dem Thema Ehrenamt aus? Und also du hast ja schon erzählt, du bist Trainer zumindest bei euch. Wie ist es denn sonst und Jugendwart, wie ist es denn sonst mit den Vorsitzenden im Verein oder in der Vereinssparte und auch Sportwart und was man nicht alles braucht? Also gibt es da Probleme, das irgendwie da Leute aufzutreiben oder habt ihr da den zwiespaltig zu betrachtenden Luxus, dass Leute das schon seit Jahren machen und eigentlich immer weitermachen? Wie seid ihr denn da aufgestellt?
Ja, eigentlich eher Ersteres. Also eigentlich ist es sau schwer, Leute dafür zu kriegen. Ich bin Jugendwart dort und das jetzt noch nicht ewig, irgendwie 2 Jahre oder so, weil damals auch im Vorstand einfach viel weggebrochen ist und dann gab es halt auch kaum Leute, die das hätten irgendwie machen können. Und dann seitdem bin ich dabei und wir haben auf der anderen Seite ist sozusagen unser Vorstand schon lange, lange, lange dabei. Weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht 20 Jahre, vielleicht mehr. Ist aber jetzt in einem Alter auch, wo es dann wahrscheinlich die letzte Runde ist, die er jetzt nochmal als Amtszeit rangehängt hat. Ich glaube, nächstes Jahr wäre dann Wechsel und insgesamt ist das Engagement trotzdem sehr gering. Also wir haben schon Schwierigkeiten, da irgendwie Leute ranzuführen an die Vorstandsarbeit und das wäre auch so, ja, das wäre sehr wichtig, dass da jetzt mehr kommt. Aber es ist schwer.
dass, ja, das ist ja vielleicht ein allgemeiner Trend, der oft irgendwie so ist, dass ja, so ein Ehrenamt ist gar nicht so ja, attraktiv und gerade wenn man dann noch jemanden hat, der in dessen Fußstapfen man treten muss, der das schon sehr, sehr lange macht, das ist ja auch bezüglich Übergabe, Einarbeitung und dann auch Zeitaufwand oft ein riesen Faktor, den man dann eher unterschätzen würde.
Ja, ja, das stimmt. Also es ist immer, ich habe es halt auch schon mal anders erlebt, so als ich so 16 war oder was, da habe ich mal nach der Schule durch ein Sozialpraktikum in der Kirchengemeinde ehrenamtlich was gemacht, so Jugendgruppen auch, ja. Und da ist das, ich habe mit einem Ohr höre ich immer noch, wie es bei denen so läuft gerade und das ist echt super mäßig, ne? Also da sind sau viele Leute, die jedes Jahr da neu dazukommen, natürlich auch sehr jung. Überhaupt kein Problem, da denke ich immer so krass, da ist man in so einer Ehrenamtsblase, wo irgendwie voll der Luxus herrscht und das ist aber in allen anderen Bereichen, gerade Sport, so wie ich es mitbekomme, auch in Kiel hier, in anderen Vereinen, ist es irgendwie immer ein Kampf. Ja, also vielleicht ist es eine Tendenz in der Gesellschaft, dass immer weniger Ehrenamt stattfindet, könnte sein, also weiß ich nicht. Man nimmt das halt nur so wahr, wie man es halt gerade gewohnt ist, ne?
Wie war es denn bei dir? Musste man dich denn dazu überreden, Jugendwart zu sein oder hast du da sehr, sehr schnell Ja gesagt oder dich sogar freiwillig beworben?
Oh, ja, ich muss ja auch gestehen, ich habe das jetzt auch nicht, ich habe auch nicht Hurra geschrien, einfach weil ich so ein bisschen auch den zeitlichen Aufwand gescheut habe und auch ja einfach viele andere Projekte so um die Ohren hatte und dann dachte ich, aber jetzt tatsächlich konnten wir das ganz gut so managen, dass es eigentlich auch kein großer zeitlicher Aufwand ist. Trotzdem würde ich sagen, ich bin jetzt nicht so engagiert, wie es vielleicht gerne wäre oder sein könnte, ja, also da geht sicherlich mehr, aber es war auch so ein bisschen dann, ich habe angefangen halt dann da auch Training regelmäßiger zu geben und dann hat auch der Verein mir angeboten, quasi mich beim Trainerschein so finanziell zu unterstützen, damals noch Student so und so hat man das dann so ein bisschen ausgehandelt und ich mache das schon sehr gerne, aber ich kann auch nicht sagen, ob ich perspektivisch das jetzt noch 5 Jahre weitermache oder was, muss auch mal gucken, was beruflich bei mir jetzt passiert, ja, das ist dann so ein bisschen die Frage.
Mit wie vielen Jugendlichen hast du denn zu tun? Also wie groß ist denn da inzwischen der Anteil bei euch im Verein?
Das fluktuiert sehr stark. Jetzt durch Corona müssen wir mal gucken, was danach, wie die Situation sich dann so darstellt. Wir haben tatsächlich einen ziemlich großen Gap. Also wir haben recht viele sehr, sehr junge, also die sind im Bereich zwischen, sagen wir mal, 6 bis 10 Jahre, weil wir einfach viel Kooperation mit Grundschulen gemacht haben in dem Stadtteil. Da so in die Schulen gegangen sind und so quasi Tennis-AGs angeboten haben, die dann auf die Anlage eingeladen haben und darüber sind immer so ein paar hängen geblieben. Das war eigentlich sehr gut, hat gut funktioniert. Und genau der Grund, warum ich dann auch, also es war quasi ich und ein Kumpel, wir haben zusammen damals den Trainerschein gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen in der Jugendarbeit auf jeden Fall was machen, weil da eigentlich nichts war. Es gab, glaube ich, so ein paar Jugendliche im Altersbereich 12 bis 16, das waren vielleicht so 6, 7, keine Ahnung. Davon sind auch immer noch welche da, aber die sind inzwischen aber natürlich schon ein bisschen älter. Die sind irgendwie so 18, 19, 20 oder so. Und dazwischen ist eigentlich nichts. Also wir haben dann quasi sehr jung, lange nichts und dann irgendwann wieder so ab 17. Und so ein bisschen Aufbauarbeit gerade zu leisten, um zu schauen, dass da Kontinuität reinkommt. Ich hoffe, das klappt und ja.
Du hast ja schon erzählt, ihr macht da quasi mit Grundschulen was. Habt ihr da also noch andere Ideen und Konzepte, wie man das auch die Leute, sagen wir mal, oder die Jugendlichen im mittleren Alter abholen kann? Oder ist dann eher so die Hoffnung, okay, man holt so viele junge Leute, die dann dauerhaft dabei bleiben, dass sich das quasi auch nicht rauswächst, sondern eher, sagen wir mal, auswächst? Also, dass du dann auf natürliche Art und Weise ältere Jugendliche auch mit dabei hast.
Ja, bis jetzt ist das die Strategie. Wahrscheinlich wäre es auch gut möglich, dass man nochmal sagt, wir gehen quasi auch über die Schulen oder was und versuchen an Ältere ranzukommen, das halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Es ist so ein bisschen so, wir müssen irgendwie eine Priorität setzen, was machen wir? Wir hatten ganz guten Kontakt zu einem Lehrer, der auch selbst Tennistrainer in einem anderen Verein ist und der zufällig genau eine Schule daneben hat. Dadurch ging das alles relativ gut und der ist aber halt Grundschullehrer, ja. Deshalb sind wir quasi da gestartet und ja, mal schauen. Also natürlich, das wäre, einerseits ist natürlich die Strategie zu sagen, das wächst sich irgendwann hoch, ganz klar. Auf der anderen Seite, da reden wir dann ja auch vom Horizont von irgendwie 10 Jahren, ob das dann alles so klappt und ob ich dann noch da bin, weiß ich nicht. Es wäre schön, wenn wir zwischendurch nochmal andere kriegen, aber ich bin jetzt tatsächlich auch selber, obwohl ich noch Jugendwart nominell bin, mehr ins Erwachsenentraining gerückt und habe eigentlich relativ viel Nachwuchs in Anführungszeichen da geholt, so im Bereich 20 bis 30 und bin jetzt mit den Gruppen beschäftigt und eigentlich jetzt andere Trainer übernehmen jetzt so ein bisschen die Rolle weiter unten. Mal gucken, ob ich jetzt noch Jugendwart bin dann nächstes Jahr oder so, ob wir das irgendwie umgestalten. Deshalb hoffe ich, dass die das dann auch weiter vorantreiben können. Also wir haben jetzt in den Grundschulen angefangen, aber du hast natürlich recht, wenn man jetzt sagt, man wartet nur darauf, dass die groß werden, dann hat man auch immer das Risiko, wie viele von denen machen immer weiter. Und also ja, das ist natürlich ein langer Prozess. Wäre schön, wenn wir zwischendurch auch nochmal andere kriegen. Aber halt dadurch, dass wir sozusagen da einfach fast nichts hatten, ist auch der Effekt, man sagt, bring mal Freunde mit oder so. Das ist ja normalerweise, dass dadurch auch einfach was kommt. Das hatten wir halt gar nicht, ne? Also das ist wirklich nichts. Also muss man bei Null anfangen.
Ja, das ist richtig. Ich bin damals auch über Freunde zum Tennis gekommen, weil die da waren, da bin ich da auch hingegangen. Und ja, das ist eine Sache, die auf die kannst du nicht zurückgreifen, wenn keiner da ist. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Ja, genau. Wie sieht es denn insgesamt aus mit Mannschaften bei euch im Verein? Habt ihr jetzt ja, im Winter gemeldet, wobei ich ja vermute, dass wenn ihr gerade nicht spielen dürft, dass da nichts stattfindet, und auch sonst vielleicht im Sommer, mit wie vielen Mannschaften kriegt ihr denn zusammen in der Jugend und im Erwachsenenbereich?
Ja, das ist korrekt mit dem Winter. Wir sind gemeldet, aber haben, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es offiziell abgesagt wurde vom Verband oder ob die es verschoben haben und hoffen, dass sie irgendwie im März noch Spiele machen können, keine Ahnung. Im Sommer hat es stattgefunden, genau, wir haben jetzt eine Herrenmannschaft gemeldet, eine Damenmannschaft, bin ich mir nicht sicher, ob die dieses Jahr gespielt haben. Eigentlich haben wir mal eine Herrenmannschaft, eine Damenmannschaft und dann bei den Juniorinnen und Junioren ein bis zwei Mannschaften gehabt. Das haben wir allerdings stark reduziert, weil wir quasi im Wettkampfspielbetrieb einfach viel zu wenig Jugendliche hatten und dann festgestellt, also es gab einfach oft Engpässe, ne? Dass dann Leute nicht konnten, nicht eingesprungen sind, es war unklar, wer fährt, und da waren dann einfach, das wurde umverteilt teilweise auf die Vorstände, die dann spontan eingesprungen sind und gefahren sind, und das war aber irgendwie nicht mehr so richtig leistbar. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal den Sommer, quasi den letzten haben wir pausiert, und ich glaube, maximal eine Mannschaft war da gemeldet, da war ich aber nicht für verantwortlich, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht auch keine. Ich hoffe, das kommt wieder, und bei den Herren aber gab es jetzt halt so viel Zuwachs, dass wahrscheinlich eine zweite Mannschaft zumindest im nächsten Jahr gemeldet werden kann. Ich hoffe, bei den Damen geht es zumindest so weiter, aber es ist auf jeden Fall auf super kleiner Flamme, ne? Also insofern ja, ist eigentlich jeder, wenn jedes Jahr eine Mannschaft dazukommen würde, wäre es toll. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ich glaube ja nicht.
Ich stelle es mir auch so vor, dass quasi gerade bei den Damen und bei den Herren die Altersspanne auch sehr, sehr groß ist von den Leuten, die spielen.
Das stimmt schon. Doch, kann man schon so sagen. Wobei es bei den Herren ist inzwischen das Angebot relativ, das Angebot klingt so ein bisschen Mittel zum Zweck. Aber nee, da sind jetzt inzwischen auch relativ viele, die so im Bereich 30 bis 40 sind. Und dann gibt es ein paar ältere, aber grundsätzlich ist es da enger beieinander. Bei den Damen ist es, glaube ich, eine relativ große Spanne. Ja. Also wenn wir zwei, drei, die in einem ähnlichen Alter sind, dann gibt es ein paar, die sind deutlich jünger, irgendwie Mitte 20 oder so.
Gut, aber immerhin hat man, sagen wir mal, die beiden Aushängeschilder Mannschaften, Damen und Herren, die sind da, weil auch da erinnere ich mich an meinen ersten Verein. Ich glaube, wir hatten keine allgemeine Damenmannschaft damals, als ich da angefangen habe zu spielen. Das war da irgendwie nicht möglich, da was zusammenzubekommen.
Ja, das ist natürlich immer irgendwie schade, ne? Also ich meine, das ist, wenn man es als Verein nicht schafft, eine Mannschaft zu melden, ist immer so ein Zeichen, warum ist das so, ne? Natürlich kann man sagen, okay, die Leute wollen vielleicht, ist gar nicht so wichtig, Punktspiel zu machen oder so. Das kann ja auch sein. Aber es ist ja trotzdem immer schön, wenn man irgendwie Wettspielbetrieb hat, wenn man auch Leute einbinden kann. Und das ist ja auch so eine Frage des Zusammenhalts im Verein, ne? So Mannschaftsstrukturen helfen da extrem, finde ich.
Genau, und plus halt auch das Angebot, dass Leute von außen sehen, die halt eben gerade sowas machen wollen, dass sie zumindest sehen, dass die Möglichkeit besteht, irgendwann in der Mannschaft zu spielen. Weil das ist eine Sache, wenn ich einen Verein sehen würde, wo ich feststelle, okay, da ist gar kein Angebot, um irgendwie ja für eine Mannschaft zu melden und man sich da irgendwie reinzuspielen oder mit dabei zu sein, dann ist das wäre für mich das wahrscheinlich eher ein Ausschlusskriterium, weil ich manchmal dann doch vielleicht die Ambition habe oder die Lust habe, bei sowas beim Mädenspiel oder so mit dabei zu sein.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, ist bei mir auch so. Mannschaft ist, das ist eigentlich, ich finde die Truppe halt ganz cool, das funktioniert, ist gut. Auch ich habe auch schon überlegt, ob ich in einen anderen Verein gehe, weil ich jetzt auch Training zum Beispiel habe ich gar nicht selbst, halt in meinem eigenen Verein, weil da bin ich der einzige Trainer zurzeit im Bereich so. Das heißt, ich trainiere selbst woanders. Und natürlich gab es immer die Frage, ob ich nicht in andere Vereine gehen möchte, die dann prinzipiell auch höher spielen, sag ich mal, ja. Aber ja, ich habe es bis jetzt aber nicht gemacht. Und eigentlich bin ich auch, ja, werde ich wohl auch dabei bleiben. Und man will ja auch irgendwie da mitwachsen und versuchen, dass in dem Verein was vorangeht, ja.
Ja, das ist dann irgendwann eine Herzensangelegenheit. Da geht es dann halt mehr um die ideelleren Sachen und nicht darum, irgendwie das Höchstmögliche noch anzustreben. Und wir sind ja auch nicht mehr, oder also es, ich glaube, vor ein paar Jahren ist das vielleicht noch, wäre das noch was anderes gewesen, wenn wir beide noch ein bisschen jünger wären, wenn man sagt, okay, jetzt möchte man nochmal richtig durchstarten. Aber wir sind ja, sagen wir mal, eher im entspannteren Bereich des Tennis unterwegs.
Ja, das stimmt. Wobei ich mir schon so ein bisschen vorgenommen habe, weil ich, also wie gesagt, jetzt noch nicht so. Ich habe, klar, Punktspiele habe ich hin und wieder gemacht, so, aber ich habe noch nie LK-Turniere gespielt oder was irgendwie auch ein Offenbarungseid ist, dass ich das noch nicht getan habe. Irgendwie eine Zeitfrage, weil ist auch egal. Aber das ist so ein bisschen, habe ich so ein bisschen vor, eigentlich tatsächlich so ein bisschen mehr den Wettkampfbetrieb aufzunehmen, jetzt in den 30ern, ja.
dann lass mal doch ein bisschen darauf eingehen. Also ich habe ja auch natürlich dann dich ausgekundschaftet, wie es dann so aussieht mit deinen Statistiken. Und die sind ja, sagen wir so, meine sind tatsächlich leicht besser, aber du hast tatsächlich eine negative Bilanz bei den LK-Einzeln- und LK-Doppelspielen, die man halt die du, glaube ich, alle bei Punktspiele irgendwie geholt hast. Woran liegt es denn?
Ja, ich bin wohl nicht richtig wettkampffest, glaube ich. Also ist vielleicht tatsächlich so, dass ich irgendwie nicht so die stabilste Technik unter Wettkampfbedingungen habe, keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht tatsächlich bergauf. Also ich habe, ich weiß gar nicht, seit wann ich Punktspiele mache. Ich habe erst in Kiel damit angefangen, also als ich schon im Studium war, schon, keine Ahnung, mit 25, 24 oder so. Und dann immer hin und wieder, aber auch nicht immer alle Spiele und so. Aber ja, woran liegt es? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht, bin ich kein guter Wettkampfspieler. Trainingsweltmeister oder so.
Also das heißt, wie stark bist du? Also ich gehe davon aus, du bist bei euch einfach bei der Herrenmannschaft gemeldet.
Ja, genau. Ja.
Und an welcher Position spielst du?
Das ist ja so ein bisschen auch LK-bedingt. Also ich könnte zum Beispiel, glaube ich, an 1 oder 2 spielen, weil dort, die haben eine höhere LK. Und dann kann ich ja, glaube ich, gar nicht nach oben. Ich spiele in der Regel an 3, wenn ich spiele. Aber es ist nicht, also ich besiege auch unsere 1 und 2 mal. Wahrscheinlich nicht auf Dauer, aber ich gewinne auch mal Sätze und spiele. So ist es nicht.
Und seid ihr in der 4er oder in der 6er Liga?
In der 6er.
Okay, also das ist auch dann entsprechend groß, die Mannschaft. Und dann bist du zumindest in der oberen Hälfte, wo ja schon auch dann tendenziell natürlich die stärkeren Gegner sind. In welcher Liga bist du genau unterwegs? Also wie heißt die wie tief ist die?
Das weiß ich nicht. Beziehungsweise ich wusste es mal, aber das hat sich geändert letztes Jahr, die Bezeichnung. Ich glaube, das heißt jetzt Klasse 4 oder 5. Müsste ich lügen, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hast du es nachgeguckt. Das war, glaube ich, mal die erste Bezirksliga. Also das ist schon ziemlich unten. Ich weiß nicht, ob es ganz unten ist, aber es ist schon am unteren Ende.
Also du weißt nicht mal, ob ihr absteigen könnt oder nicht.
Genau, wir können nicht absteigen, bin ich der Meinung. Weil es nicht in dem Kreis irgendwie, glaube ich, nicht genug. Oder nee, genau, das ist im Winter. Im Winter sind wir, glaube ich, eine Liga höher, ne? Weil es einfach nicht genug Mannschaften gibt und als im Sommer. So im Sommer geht es irgendwie mehr, aber wir können, glaube ich, auch da nicht absteigen.
Gut, dann verstehe ich, okay, du bist an 3 gesetzt und dann spielst du dann öfters wahrscheinlich Einzel. An was liegt es denn, dass du oft verlierst? Ist es wirklich dann, wenn ich jetzt so höre, mangelnde Wettkampfpraxis, das klingt nach Psycho oder sind die oft die Gegner auch wirklich so, wo du sagst, die sind einfach auch technisch und läuferisch und was weiß ich alles besser? Also gibt es da irgendwie so eine halb pauschale Antwort, die du mir geben kannst, dass bei 50% der Spiele liegt es wirklich an dem besseren Gegner oder ist es auch irgendwie oft so, ja, okay, zu 50% liegt es daran, dass du im Match-Tiebreak knapp verloren hast, weil die Nerven versagt haben.
Wahrscheinlich sagt jeder, ne? Es lag immer irgendwie an mir selber. Der Gegner war gar nicht so gut, aber.
Ach ja, weiß nicht, es kommt drauf an. Also es gibt ja auch Gegner, wo man neidlos anerkennen kann, den besiegt man nicht, selbst wenn es ganz knapp war. Ja.
Genau, das hatte ich diese Saison auch. Ich hatte ein Spiel, ich weiß nicht, was der für eine LK hatte, keine Ahnung. Aber der war auf jeden Fall deutlich besser als ich, da wo ich wirklich auch gesagt habe, auch die anderen, ne, da waren wir chancenlos. Aber ansonsten stehe ich mir tatsächlich eher selbst im Weg, würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen, ich würde schon sagen, ich verliere die meisten Spiele irgendwie aus eigener Hand raus und gebe die mehr weg, als dass mir das jetzt weggenommen wird. Also ich hab's oft, dass ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe mit 16 angefangen, Tennis zu spielen und leider viel zu spät. Also ich wünschte, ich hätte irgendwie früher Kontakt zu der Sportart gehabt. Das war halt mehr zufällig. Und mir fehlt so ein bisschen so die Technik, auf die ich mich immer verlassen kann. Also es kann teilweise sein, das weiß ich vorher nicht, dass also meine Form ist sehr fluktuierend. Ja, ich kann eigentlich relativ solide und gut spielen, aber ich kann auch einen Tag haben, wo ich die Vorhand überhaupt nicht fühle und dann gefühlt gar nicht ins Feld spiele. Und dann denke ich oft, Gott, merk im Spiel, normalerweise ist das ein relativ klarer Sieg für dich, ganz sicher, aber irgendwie kriegst du es halt nicht auf die Kette und dann, keine Ahnung, ob das Psyche ist oder ob das, ich glaube tatsächlich eher nicht so sehr, dass es Psyche ist, sondern irgendwie, weil ich habe das teilweise auch, wenn ich so mit Freunden spiele, habe ich halt Tage, da läuft es richtig gut und ich habe Tage, wo es richtig schlecht läuft, aber ich habe weniger dass ich vorher sagen kann, es wird ungefähr so laufen. Das habe ich nur, wenn ich sehr regelmäßig spiele, was mir nicht immer gelingt. Also wenn ich irgendwie es schaffe, 2-3 Mal die Woche zu spielen, dann habe ich eigentlich eine recht solide Form und dann weiß ich auch vorher, was ich von mir selbst erwarten kann. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es so ein bisschen hopp oder top. Und das passiert mir leider öfter in Punktspielen, auch weil, ich weiß nicht, ob das in allen Vereinen so ist oder ob das vom Verband so angesetzt wäre, aber die meisten sind die ersten Punktspiele ungefähr eine Woche, nachdem die Plätze ready sind. Man hat also irgendwie lange nicht vernünftig gespielt und schon gar nicht draußen. Und dann ist es immer ziemlicher Münzwurf bei mir leider.
Okay, also das sehr fluktuierender Grundskill, mit dem du quasi in so ein Match gehst.
ja, könnte man sagen, es klingt jetzt irgendwie alles so viel schlechter, als es eigentlich ist, finde ich. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, so grundsätzlich, auch mit der Entwicklung über die letzten Jahre, auch geschafft, ein bisschen häufiger zu spielen, wo jetzt mit Kind wieder halt ein bisschen weniger, aber eigentlich ging die Form auch steil bergauf. Und ich spiele halt in der Freizeit auch tatsächlich öfter jetzt nicht über einen Verein, sondern irgendwo anders auch mit deutlich höheren LKs. So, und da komme ich auch gut mit. Das ist also, tatsächlich habe ich eher Schwierigkeiten, und das geht wahrscheinlich vielen so, wenn sie nicht irgendwie LK einstellig irgendwo sind. Wenn Leute selber gar nicht so gut spielen, spiele ich deutlich schlechter.
Du begibst dich quasi auf das Niveau herunter, was dir angeboten wird.
Also wenn jemand einfach einen Mondball reinspielt, ist das für mich schwer, das Match zu gewinnen, muss ich schon sagen, wahrscheinlich. Das ist das ist sicherlich ein technisches Unvermögen von mir, aber wenn jemand halt schön Druck gibt, dann spiele ich auch entsprechend besser. Es ist natürlich auch leichter, dann schnell einen Ball schnell zurückzuspielen, als einen langen Ball schnell zurückzuspielen.
Ja, also diese Spielertypen, ich meine, ich erlebe das öfters. Ich bin ja der Mondballspieler, ich bin ja derjenige, der jemand wirklich dann frustriert und auf das Niveau runterzieht. Und die sind, glaube ich, tatsächlich auch immer, stellen sich oft danach die Frage, warum haben die eigentlich gegen mich verloren?
Ja, das ist, das macht dich jetzt nicht sympathischer. Also ich bin tatsächlich, ich spiele eigentlich sehr, sehr, sehr offensiv. Also ich bin super oft am Netz und das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, was ich meinem Trainer meinte, glaube ich, mal, oder ich habe es zu ihm gesagt, ich nehme halt oft den schönstmöglichen Ball. Also wenn ich irgendwie, der Gegner ist schon aus dem Feld getrieben und ich müsste nur noch leer reinspielen, dann versuche ich einen Stop hinter das Netz zu spielen, und das ist immer sehr riskant. Also ich verschenke, glaube ich, relativ viele Punkte durch die falsche Schlagauswahl, und das könnte ich abstellen. Dadurch würde ich wahrscheinlich auch noch deutlich solider spielen.
Hast du denn einen Lieblingsschlag? Ich frage deshalb, weil du gerade schon meintest, es gibt so Tage, da merkst du, die eine Sache funktioniert richtig gut und dann wieder nicht, und du hast aber nicht so wirklich was, auf was du dich grundlegend verlassen kannst. Also gibt es so etwas, wo du sagst trotzdem, das ist dein Lieblingsschlag, oder denkst du auch so, nee, das ist auch von Tag zu Tag abhängig, was ich heute lieber
mache? Ein Schlag, den ich ganz klar am liebsten mag, und das ist auch, wenn der kommt, dann bin ich auch gut drauf, Vorhand Inside In. Also Rückhand umlaufen und den Ball die Linie runterspielen mit der Vorhand. Die Vorhand ist auch so mein Schlag, von dem ich halt komplett abhängig. Also Rückhand ist tatsächlich, ich spiele einhändig, aber da kannst du mir auch nachts um drei wecken, die spiele ich vielleicht nicht großartig, aber die kann ich immer spielen. Aber die Vorhand kann ich wirklich sehr gut spielen, würde ich sagen, also für meine LK, oder halt gar nicht. Und das weiß ich vorher irgendwie immer nicht. Ich muss irgendwie eine halbe Stunde mich eingespielt haben, um das Feeling dafür zu kriegen oder keine Ahnung. Und wenn ich das nicht habe, dann schaffe ich es überhaupt nicht, daraus irgendwas zu machen, und dann ist es oft Fehler. Und wenn ich eine Vorhand Inside-In spielen kann, dann gehe ich gut in den Ball und dann läuft die Sache eigentlich auch. Und das schockt mich einfach am meisten an, weil natürlich, also der muss ja rein oder es geht meistens schief, es sei denn, der Gegner ist gerade ganz woanders, aber das Feld ist danach halt offen. Das hat so ein bisschen so alles oder nichts. Und so war so ein Hochgefühl, wenn man den reinkriegt, ja.
Das definitiv. Hast du denn mal, also du hast ja schon erzählt, du nimmst gerade kein Training, aber hast du trotzdem mal darüber nachgedacht, wie du da...
Training, durchaus.
Ah, okay, aber wie... Ja? Sorry. Ich stelle meine Frage einfach mal zu Ende. Ich wollte fragen, wie du da am besten rauskommst, also was das effektivste Mittel wäre. Ist es tatsächlich Training, oder ist es tatsächlich auch wirklich dann vermehrt jetzt, wenn es dann wieder möglich ist, Punktspiele und LK-Turniere?
Gute Frage. Ich glaube, es ist einfach mehr Spielen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, ich hatte ja in meinem eigenen Podcast witzigerweise ein Interview mit Professor Schöllhorn vor ein paar Folgen, wo der vom differenziellen Training gesprochen hat. Quasi als Pendant zum klassischen Wiederholungstraining, dass du quasi irgendwie 300 Mal eine Vorhand spielst und dann denkst, es wird besser. Da hat die Wissenschaft gezeigt, es funktioniert eher so, dass man durch Variation lernt. Also dass man die Vorhand mal aus dem Lauf, mal irgendwie aus dem Fallen, mal mit einem anderen Griff, also alles so ein bisschen variiert. Und ich habe auch selbst festgestellt, so dass das bei mir am meisten bringt. Ich glaube, ich müsste mal sehr intensiv sowas machen. Also was mir oft fehlt, ist so der Abdruck in den Platz nach vorne, ja, dass ich eher auf der Stelle rotiere und dann fehlt dir halt viel Kontrolle, weil du nicht richtig in den Ball reingehst. Und halt so Übungen, dass du einbeinig nur mit dem rechten Bein quasi unterwegs bist auf einem Bein und dich halt nach vorne abdrücken musst. Dadurch bist du ja gezwungen, dass du dich nach vorne abdrückst, sonst fällst du quasi um. Und das, sowas bringt mir wahnsinnig viel. Und ich glaube, das müsste ich mal intensiver machen. Und dann kommt auch das Vertrauen. Und dann, also ja, ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass ich einfach nur Wettkampfspiele machen muss und dann wird es besser. Vielleicht auch, aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen grundsätzlich, dass ich ein bisschen häufiger spiele einfach, ja.
Auf deinen Podcast gehen wir später noch ein, aber die Folge mit dem differenziellen Training, die habe ich auch gehört und fand die auch super interessant. Und da würde ich jetzt zwischenfragen schon mal, wenn du das für dich schon entdeckt hast, dass bei dir was bringt, die Frage, die mich da umtreibt, ist, muss man sich dafür einen speziellen Trainer suchen? Muss man dem Trainer das erklären, dass man das jetzt so gerne machen möchte? Oder wie kriegst du das auch umgesetzt, dass du das auch so trainieren darfst und kannst?
Ja, gute Frage. Ja, weiß ich nicht. Das ist, Trainer, bei dem ich trainiere, finde ich tatsächlich sehr gut. Macht relativ viel, also wenig irgendwie aus dem Korb zugespielt oder was, allenfalls mal halt angeworfene Bälle. Aber ich glaube schon, du brauchst auf jeden Fall Leute, die da ein Bewusstsein für haben, ne? Die das irgendwie schon mal gehört haben, die sich damit beschäftigt haben und die, aber es, also es gibt ja viele gute Trainer. Ich finde, das merkt man auch immer dann, wenn es halt nicht alles nur aus dem Korb gibt und Schema F, sondern wenn sozusagen man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein konsistentes Thema in der Stunde, man hat verschiedene Spielsituationen, in denen man Aufgaben lösen muss, auch selbst und einfach nur immer sagt, spiel die Vorhand Cross, spiel Cross, spiel Cross und dann gibt es irgendwie noch ein, zwei Korrekturen, sondern beispielsweise in den Zonen spielt, miteinander den Ball halten muss, also na, genau, aber ob man sich einen speziellen Trainer suchen muss, ist deine Frage, ne? Also ich glaube auf jeden Fall, man muss so ein bisschen reflektieren, was für Training hat man und natürlich kann man mal drüber sprechen. Ich glaube, viele Trainer haben auch was davon gehört, also ist jetzt ja kein unbeschriebenes Blatt. Und Professor Schöller meinte ja auch selbst, so vieles findet auch schon statt. Es ist nur nicht so, hieß nur vorher nicht so, ja. Aber dieses stumpfe Wiederholen, dass das sozusagen nicht so der Weg der Wahl ist, ich glaube, das finde ich sehr einleuchtend. Und für mich ist aber auch noch vieles unklar, ja. Also ich werde auch nochmal eine Anschlussfolge versuchen, dazu zu machen, auch mit Trainern, die sozusagen gezielt so arbeiten und auch bei ihm sozusagen eine Art Ausbildung gemacht haben, um mal zu schauen, wie man das so auch im klassischen Techniktraining jetzt einbringt, ja. Also weil natürlich ist irgendwann ist es trotzdem eine Art Wiederholung, ne? Auch wenn ich eine Vorhand irgendwie in eine Zone spiele, das mache ich dann ja auch mehrere Male und dann ist es in gewisser Weise wieder wiederholen. Und was kann ich noch für Variationen einbauen? Ne? Also er hat halt auch viel genannt, ne? dass ich beispielsweise den Griff ändere, was erstmal total kontraintuitiv ist, aber dadurch, dass ich halt super viel ändere, sozusagen lernt mein Gehirn halt sozusagen die, ja, wie soll man sagen, den gemeinsamen Nenner aus den ganzen verschiedenen Bewegungen, die ich versuche anzuwenden bei der Vorhand, daraus bildet sich dann sozusagen ein Weg, der gut funktioniert für mich. Und das ist halt hochindividuell.
Hast du das denn für dich auch beherzigt, wenn du jetzt im Training gibst, deinen Erwachsenen und deinen Jugendlichen?
Ja, ich habe das tatsächlich versucht, jetzt aufzunehmen. Vorher kannte das differenzielle Training schon, aber es jetzt nicht so. Ich wusste, was das gibt, aber ich habe mich damit nie so richtig eingehend beschäftigt und habe es dann über den Podcast halt wieder so ein bisschen kennengelernt und habe jetzt auch versucht, tatsächlich bevor Tennis hier wieder unmöglich wurde, leider im Bundesland oder zumindest Training, habe ich das eingebaut ins Training und das kam mir auch ganz gut an und ich hätte es gerne halt weiter beobachten können, wie so die Effekte sind, aber dazu kam es dann leider nicht. Also ich habe es, glaube ich, dann nur eine Handvoll Male gemacht und dann war es vorbei. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich in Zukunft mehr einstreuen werde.
Da müssen wir auf jeden Fall im Kontakt bleiben, weil ich dann gerne auch wissen möchte, wie sich das entwickelt bei dir, ob du auch merkst, dass dann auch tatsächlich deine Schülerinnen und Schüler besser werden.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Auch ist natürlich was, worauf man sich einlassen muss, ne? Das meinte er auch, wenn du jetzt irgendwie Anfänger hast, die noch nicht lange Tennis spielen, so, da gibt dann sowas wie Wiederholung halt auch extrem viel Sicherheit. Und auf der anderen Seite haben die auch noch nicht jeden Schlag gesehen. Da ist quasi jeder Ball kommt irgendwie anders. Das ist an sich schon genug Variation für die meisten Anfänger. Also die brauchen das wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn ich jetzt Leute habe, die schon seit Jahren spielen, die ganz gut sind, ja, dann da kann sowas, glaube ich, schon viel bringen.
Du hast vorhin, jetzt mache ich einen Themensprung, aber der ist hoffentlich erlaubt. Du hast vorhin erzählt, du spielst auch an der Uni. Wie sieht es denn da genau bei dir aus? Was machst du denn da?
Ja genau, also es ist quasi Hochschulsport, einfach ganz klassisch. Ich weiß nicht, wie das an anderen Unis ist, aber hier gibt es halt Kurse, Tenniskurse, die du buchen kannst und darüber bin ich mal auch, bevor ich schon in dem Verein gespielt habe, habe ich hier an der Uni so ein bisschen gespielt, hin und wieder einen Kurs im Semester gemacht. Hast du dann Vierergruppen, glaube ich, in der Regel, 1,5 Stunden Training, kannst du auch mehrere Sessions buchen in der Woche und genau, darüber bin ich halt auch mit Trainern in Kontakt gekommen, die das ja regelmäßig machen, mit Leuten, die hier spielen und dann haben sich andere Gruppen gebildet und so ist es halt so geblieben, dass ich jetzt bis zum Ende meines Studiums auch hier auch viel an der Uni gespielt habe. Darüber habe ich auch meinen eigentlichen jetzigen Trainer quasi kennengelernt, auch wenn der natürlich auch noch einen ganz anderen Verein hier Training gibt, aber über die Uni kam quasi der Kontakt initial zustande. Und tatsächlich würde ich sagen, ich spiele eigentlich mehr an der Uni oder mit Leuten von der Uni so quasi über den Weg als jetzt im eigenen Verein. Ja, einfach weil der Verein halt nicht so groß ist, ja. Genau, aber so bin ich mal an der Uni gelandet.
Aber das ist dann auch wirklich nur just for fun, da gibt es kein, also genau. Ich hatte mal jemanden, der hier auf einer Hochschulmeisterschaft doch war, aber das ist wirklich nur dann so just for fun ein bisschen am Spielen.
Das gibt es leider in Kiel nicht. Das wäre super cool, das finde ich auch schade, weil eigentlich relativ viele da auch spielen, aber es ist doch so, dass das Niveau auch sehr gemischt ist, ne? Also viele denken dann, was mache ich jetzt? Dann mache ich mal Tennis. Gerade jetzt mit Corona war es natürlich so, dass die Plätze auch immer heiß bevölkert waren von Leuten, die halt sonst völlig andere Sportarten machen und eigentlich jetzt nur mal Just for Fun Tennis gespielt haben, weil das Einzige war, was erlaubt war.
Ich bin wir sind ja mitten im Karrieremodus und du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du mit 16 Jahren angefangen hast und das ist so ziemlich genau das Alter, was ich auch hatte, als ich angefangen habe und ich weiß halt, dass wenn ich jetzt ich habe zwar eine Pause gemacht, du hast durchgespielt, davon gehe ich zumindest jetzt aus von dem, was du erzählt hast, Aber ich weiß, dass ich halt nicht viele Erfolge feiern konnte, so sportlicher Natur, außer dass ich mal im Bezirksliga Meister mit der, also die unsere Punktspielmannschaft wurde in im Tennisverband Berlin-Brandenburg im Jahr 2005, die Junioren, um das auch vollständig zu sagen. Gibt es denn Erfolge, die du feiern konntest in deiner, in deiner Tennislaufbahn, die du hervorheben möchtest?
Ach, das ist natürlich hart. Nee, eigentlich nicht, wenn ich so ganz ehrlich bin. Also ich habe mit 16 angefangen, noch in Hamburg gespielt, im Racket Inn in Schnelsen, das kennen vielleicht ein paar, die irgendwie, also wenn sie aus Hamburg kommen, denke ich auf jeden Fall. Und da gab es zu der Zeit überhaupt keine Mannschaften, oder ich wurde in keine reingezogen. Das war super schade, weil ich glaube, da wäre noch viel gegangen irgendwie, wenn man mal früher mit Wettkampfsport auch so in Verbindung gekommen ist. Ich habe vorher tatsächlich Judo gemacht, bis ich mit Tennis angefangen habe, da auch Turniere gekämpft und auch in ein paar Ligen. Also da habe ich ein paar mehr sportliche Erfolge gehabt, aber dann beim Tennis eigentlich nicht. Und ich hatte dann auch eine kurze Pause, als ich quasi zum Studium die Stadt gewechselt habe und noch nicht so richtig wusste, wie das hier ist, und quasi über die Uni zwar dann mal einen Kurs hatte, dann habe ich aber auch mal 2 Jahre gar nicht gespielt, was schade war. Genau, aber ansonsten war es eigentlich immer dann hier halt in Mettenhof und da untere Liga, und bis jetzt sind wir noch nicht aufgestiegen, insofern gab es noch keinen großen Erfolg.
Ist das eine Sache, die dich, also ich will nicht sagen, mich beschäftigt das, aber ich hätte schon gerne irgendwann nochmal eine Art Auszeichnung in irgendeiner Form. Ist das auch eine Sache, die noch auf deiner Lebens-To-Do-Liste steht, dass du mal mit im Tennis irgendwas Kleines, Minimäßiges erreichen möchtest, dir irgendwo nochmal eine Urkunde oder Pokal hinstellen möchtest?
Ja, doch, also mir ist nicht super wichtig, aber eigentlich schon. Also ich spiele eigentlich schon sehr ambitioniert. Also mir ist das schon weh, aber ich spiele halt viel sozusagen in meiner Peer Group an Kumpels, die Tennis spielen hier und Mädels. Und da schneide ich eigentlich sehr gut ab im Vergleich, deshalb bin ich damit zufrieden. Aber ich wollte eigentlich dieses Jahr auch vermehrt tatsächlich Turniere spielen, was nicht ging, so großartig jetzt. Aber das ist schon so ein Ziel von mir, dass ich das nächste Jahr auch mal irgendwie 1-2 Turniere melde und mal gucke, wie weit ich da komme. Und klar würde ich gerne mal irgendwie was gewinnen oder also erstmal aufsteigen mit einer Mannschaft. Ich glaube, das ist ein realistisches Ziel, was wir eigentlich auch gut erreichen können, auch weil jetzt alle so ein bisschen so einen Sprung gemacht haben, was das eigene Spiel angeht. Das halte ich also für sehr gut möglich. Ich glaube, das wäre so das Realistischste.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich für uns alle das Realistischste, dass man mal in irgendeiner Liga von unten aufsteigen darf mit einem coolen Team. Das ist auch eine Sache, die ich mir irgendwann wünschen würde. Wie sieht's denn aus? Habt ihr Vereinsmeisterschaften bei euch?
Ja, hatten wir. Allerdings auch schon, glaube ich, wieder, eigentlich war das tatsächlich eine recht stabile Größe, eigentlich, dass das immer gab, aber jetzt dieses Jahr gab es natürlich nicht, aus verständlichen Gründen. Im Jahr davor bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, da war ich nicht da, aber es haben hier stattgefunden. Und also ich habe dann wahrscheinlich zuletzt 2018 Vereinsmeisterschaften gespielt, aber in der Regel findet das schon statt.
Wie viele Konkurrenzen habt ihr da?
Ich habe das ja nicht organisiert, wie war das noch gleich? Also eine Herrenkonkurrenz, dann gab es eine Juniorenkonkurrenz und Damen und Mixed-Doppel. Ja, genau, das war auch immer ein Highlight.
Und hast du da schon irgendwas abgeräumt?
Ja, klar, mit meiner Freundin zusammen, glaube ich, mal 2. Platz zum Mixed-Doppel. ich bin noch nicht Meister geworden, aber zumindest Vizemeister bin ich schon geworden. Aber noch nichts, also abgeräumt in dem Sinne dann noch nicht wiederum. Aber zumindest so, dass ich sagen würde, Liebe ist nicht total, total bescheiden.
Na, und ich würde mir das an deiner Stelle auch auf die Liste von Erfolgen aufschreiben.
Ja, sehr gut, dann mache ich das. Vizemeister. Aber der Zweite ist ja der erste Verlierer. Also.
Ja, genau, aber ich glaube, Stromberg meinte auch, der eigentliche, der was lernt aus einem Duell, ist eigentlich immer der Verlierer. Der Sieger ist der eigentliche Verlierer oder so. Also gibt es auch keinen, oder gibt es auch irgendwie eine Art, genau die Frage, die ich immer noch ganz gerne stelle. So, du hast ja gerade erzählt, 2. im Mix, ist das vielleicht die bitterste Niederlage deines Lebens, oder gibt es noch viel, viel schlimmere, wo du auch noch heute Albtraum und Schweiß gebadet aufwachst?
Boah, ja, das gibt es. Es gibt sicherlich Niederlagen, wo ich denke, aber das war dann eher so, also nicht das, also bei diesem Mix-Doppel, da war es am Ende, dass wir klar unterlegen waren, so, das war nicht mal knapp, ja. Insofern, da muss man dann auch nicht sagen, voll ärgerlich. Mich verfolgen eher Spiele, wo ich denke, so, mein Gott, ey, du bist eigentlich der viel bessere Spieler gewesen, das Ding verloren. Das finde ich hart. Ich kann gut gönnen, wenn jemand besser spielt und ich verliere, ist das so. Und wenn es eng war und ich am Ende knapp den Matchball, ja, das hatte ich auch schon, das natürlich, das tut schon weh. Also wenn es mal eng ist und man will man ja auch gewinnen, ne? Man quält sich dadurch 3 Sätze und schafft einen Tiebreak irgendwie und dann gibt man den letzten Punkt ab oder so, aber das ist halt Tennis, ja. Da muss man, glaube ich, mit leben können. Aber es ist mich beschäftigt das eher, wenn ich denke, meine Güte, irgendwie, du musst das besser machen, warum hast du es nicht auf den Platz gekriegt? So, das, ja. Ja, die Totalausfälle.
Du hast gerade erzählt, genau 3 Sätze, aber inzwischen spielst du wahrscheinlich auch, wenn dann in deinen Sphären auch mal Match-Tiebreak. Ja, bist du denn da Fan von oder hättest du lieber eigentlich mal einen 3. Satz?
Nee, ich bin immer Fan von möglichst viele Sätze. Ihr könnt gerne auch, auch Best of Five spielen. Wobei, naja, dann das würde ich nicht sagen, weil einfach, das dauert ja so schon echt lange teilweise, Punktspiele, wenn man dann auch noch, manchmal hat man nur zwei Plätze, auf denen man spielen kann bei einigen Mannschaften, da wird es dann irgendwann schon dunkel. Aber ich bin eher ein Fan davon, Sätze auszuspielen. Also mir hat mal ein Trainer in der Ausbildung gesagt, der findet das total beschissen mit dem Match-Tiebreak, weil im Endeffekt muss man nur noch den zweiten Satz gewinnen und dann kann man anfangen. Und der erste Satz ist eigentlich fast egal, so ungefähr. Ja, sehe ich vielleicht nicht ganz so, aber ich würde lieber einen dritten Satz spielen.
Wobei, da hätte ich gerne mal statistische Auswertung. Mein Gefühl ist nämlich, dass öfters die Leute den Match-Tiebreak gewinnen, die den ersten Satz auch gewonnen haben.
Meinst du?
Ja, und ich habe auch eine Erklärung dafür, weil die Leute, die im zweiten Satz gewinnen, die, wenn die den Satz gewinnen, dann geht die Anspannung erstmal runter, weil du gerade ein Ziel erreicht hast, ein Zwischenziel, und dann musst du beim Match-Tiebreak musst du eigentlich auch von vornherein wach sein. Und wenn du dann nicht wach bist, weil du gerade den zweiten Satz ein bisschen danach runtergefahren bist, dann liegst du schnell irgendwie zurück und kannst dich da nicht unbedingt von erholen. Also meine Erfahrung ist bisher, dass sehr, sehr oft derjenige, der den ersten Satz gewinnt, auch den Match-Tiebreak für sich entscheiden kann.
Das könnte stimmen. Müssen wir mal überprüfen. Also wo du recht hast, ne? was ich halt auch schade finde, ist, Match-Tiebreak ist halt so, das ist natürlich auch der Reiz auch eines Tiebreaks, ist dann irgendwie, man muss in dem Moment halt voll wach sein, aber du kannst auch nicht mehr so richtig zurückkämpfen, oder das ist halt deutlich schwieriger, als wenn du da jetzt halt auf Spiele gehst, ja.
Ich meine, überleg mal, wenn du 8 Punkte in Folge nicht machst, ein Match-Tiebreak, ist das Ding vorbei, in einem regulären Satz würdest du 0-2 hinten liegen.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied.
Auf jeden Fall.
Super, Timo. Ich würde dann in unser kleines Spezialthema mal einsteigen, warum ich auch unbedingt mal mit dir reden wollte, denn du hast nämlich auch einen Tennis-Podcast.
Das stimmt, ja. Spieleröffnung heißt er. Und ist noch deutlich jünger als deiner, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber meiner hat ja auch noch kein Einjähriges gefeiert. Von daher sind wir noch beide quasi ganz junge Podcasts in den Kinderschuhen.
Ja, aber es... Ja, aber bei dir, wie viele Folgen hast du aufgenommen? Ich glaube, das sind ja schon einige, ne?
Das könnte jetzt bald auf die 30 zugehen, tatsächlich, ja, zumindest an regulären Folgen mit Interviews. Also da schon ein bisschen was zusammengekommen. Wie viele hast du?
Ich habe jetzt 4, die draußen sind. Ja, genau.
Und erstmal so grundlegend, du und das Podcasten, wie ist denn dein Verhältnis zu dem Medium allgemein? Also wie kommst du dazu, wie viel hörst du, wie sieht es denn da aus, oder dem Podcasten vielleicht noch mehr in deinem Leben ein?
Ja, tatsächlich so ein bisschen. Also ich bin beruflich eigentlich darauf gestolpert, weil ich arbeite hier quasi, habe neben des Studiums als Werkstudent in einem Dachverband gearbeitet, der hier in Kiel und Schleswig-Holstein so die Gründungskultur fördert. Und die haben sich irgendwann mal ein Tonstudio eingerichtet und hatten auch Mikrofone, aber keiner, der was gemacht hat. Und dann meinte ich, hey, wieso interviewen wir hier nicht mal irgendwie ein paar coole Startups aus der Gegend oder so? Und hab das dann gemacht und bin so ein bisschen da reingestolpert und hab festgestellt, dass mir das ganz gut liegt und mega Spaß macht. Und so bin ich quasi dann zum Podcasten gekommen, hab hier in Kiel halt so ein Format gehabt, was jetzt zurzeit wieder pausiert, aber da wurden halt viel so Lebensläufe so ein bisschen präsentiert, ne? Also vor allen Dingen bei Gründerinnen und Gründern, so mit Startup-Fokus. Und das ist auch so eigentlich das, was ich viel höre, so privat, also relativ viel so Marketing-Tech-Podcasts und so bin ich mal dazu gekommen und dachte dann aber irgendwie, weil ich halt auch sehr leidenschaftlich eigentlich Trainer und Spieler bin beim Tennis, warum bringe ich das nicht eigentlich mal dahin? Und ich habe so ein bisschen gesucht und es gibt schon eine Handvoll Tennis-Podcasts, ne? Aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen der Themenschwerpunkt, was eigentlich mit Trainern, die irgendwie, also wie kann man sich irgendwie weiterbilden auf einem anderen Weg als jetzt klassische Fortbildung und vielleicht auch mal mit Leuten sprechen, die andere Sachen vertreten, als man vielleicht im normalen Lehrgang kennenlernen würde. Und eigentlich so ein bisschen dann, dazu bin ich dann gekommen, quasi einen Tennis-Podcast für Trainerinnen und Trainer zu machen, beziehungsweise mit Schwerpunkt Trainerinnen und Trainer, natürlich auch Hobbyspieler und ambitionierte Freizeitsportler, aber genau. Und eigentlich ist der Sinn des Ganzen, so ein bisschen meine eigene Lernkurve steil zu halten in dem Bereich und so ein bisschen über einen Schlägerrand zu gucken. Und genau, ich habe jetzt 4 Folgen produziert bisher, bin eigentlich sehr happy damit. Könnten noch ein paar mehr Leute hören, aber ich bin halt erst am Anfang, ja.
Genau, also vielleicht die Frage, hast du denn vorher Probe gehört, was so andere Tennis-Podcaster machen, oder dachtest du hast nur so die Themen angesehen, die überall bearbeitet werden, und fängst dann einfach mit dem Thema an, was dich halt interessiert, weil du gesehen hast, dass diese Nische quasi noch gar nicht besetzt ist? Also wie war dann die, sagen wir mal, die Marktstudie, die du vorher durchgeführt hast?
Oh, die war eigentlich gar nicht so groß. Also ich hab sicherlich mal gegoogelt, was gibt's so, und hatte das Gefühl, dass da kann man noch was machen. Aber ich hatte schon länger die Idee, eigentlich dachte ich mal, ich mache irgendwie einen YouTube-Kanal und werde Tennis-Statistiken aus oder zeig mal so ein bisschen, versuch mal so ein bisschen darüber hinaus zu gucken. Und dann habe ich halt irgendwann dieses Format Podcast so ein bisschen für mich entdeckt und dachte, machst du da was? Aber ich habe nicht so sehr jetzt vorher klassisch irgendwie Marktrecherche gemacht und geguckt, sondern habe gedacht, okay, das, was ich gesucht habe, gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich es mehr oder weniger für mich gemacht und gedacht, es könnte aber auch spannend für andere sein. Und bin gestartet und habe dann eigentlich erst so richtig kennengelernt, was gibt es eigentlich noch für Podcasts, auch so über Social Media. Habe ich dich dann auch zum Beispiel kennengelernt, ne? oder andere Formate, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es die überhaupt gibt. Insofern habe ich jetzt aber bis jetzt aber noch keins gefunden, was so das macht, was ich mache. Insofern passt es auch im Nachhinein, war vielleicht ein bisschen glücklich. Also ich hätte es wahrscheinlich vorher genauer recherchieren sollen, wenn es jetzt darum gegangen wäre, dass ich da ein unbesetztes Feld bespiele. Aber es war mehr so ein bisschen Eigeninteresse und Initiative, das dann voranzubringen.
Ach, weil du mich fragst, ist das genau das Richtige. Man sollte beim Podcast nach wie vor erstmal das machen, auf was man Bock hat. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist das, glaube ich, auch vernünftig, das so zu machen. Du hast aber auch gerade schon gesagt, du hast doch erst überlegt, irgendwie einen YouTube-Kanal oder so zu machen. Warum ist es dann jetzt eher Podcast statt YouTube geworden? Ist es eine Aufwandsfrage? Ist es auch vielleicht dann doch, weil das Medium dann in gewissen Punkten anders funktioniert? Oder wie kam es dazu, dass du dich für Audio statt Video entschieden hast?
Ja, wahrscheinlich ist eine Mischung aus dem, was du gesagt hast. Einfach, weil ich damit auch jetzt einfach Erfahrung gesammelt habe. Audioschnitt, Aufnahme und so weiter und so fort. Ich ganz gerne so ins Mikrofon spreche irgendwie. Und ich glaube, weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich das, was ich sozusagen vorgehabt hätte auf so einem YouTube-Kanal, ich wusste, das war eine ganz lose Idee, ne? Also, aber das wäre deutlich aufwendiger gewesen auf jeden Fall und ich weiß gar nicht, ob so viel besser wäre. Und ich finde eigentlich das Format Podcast sehr gut dafür geeignet, was manchmal natürlich schade ist, man ist ein bisschen limitiert in dem Moment, wo man irgendwas zeigen will, das geht halt nicht, muss man irgendwie mit Sprache kompensieren. Das könnte mal problematisch sein, ich glaube, das ist ein bisschen das Limit, aber auf der anderen Seite ist halt auch eine andere Konzentration, das muss man auch sagen, also irgendwie so auf YouTube, was guckst du dir da an, das sind ja meistens so 10-Minuten-Videos oder so, ne? Und das gibt ja auch irgendwie empirische Auswertungen, dass halt im Podcast einfach dadurch, dass du halt, das geht direkt ins Ohr, so du hast eine höhere Konzentration, die Retention Rate ist deutlich höher, die Leute springen weniger schnell ab und da sind Podcasts sind ja auch in der Regel, ich meine, wir sprechen jetzt glaube ich auch, ich habe ja hier die Tonspur vor mir, 50 Minuten oder so, ne? Und das ist ja keine Seltenheit, ja, aber das würdest du ja beim YouTube-Video nie machen. Also die inhaltliche Tiefe, die du halt über dieses Medium hast, ist, glaube ich, schon super wertvoll.
Ja, definitiv. Also für mich ist das auch das schönere Medium, weil du wirklich in der Zeit quasi unbegrenzt bist. Ich höre auch Podcasts, die gehen 4-5 Stunden lang und teilweise auch noch irgendwie länger. Die teile ich natürlich dann auf und höre sie mit zweifacher Geschwindigkeit. Aber ja, das ist halt ein Medium, was ja auch anders konsumiert wird als YouTube und auch von mir wirklich sehr, sehr stark auch ja, genutzt wird. Wie kommst du denn an deine Gäste? Also du hast so ein bisschen angedeutet, du lernst Leute an der Uni kennen durch den Sport, aber der Professor, mit dem du da gesprochen hast, war der auch in deiner Uni oder hast du den dann quasi einfach so angeschrieben und gesagt, nee, hier komm, ich habe einen Podcast?
Uni Mainz, ne? Ich habe in Kiel studiert, der ist Uni Mainz. Ich habe angeschrieben, genau. Ich habe einfach sozusagen geguckt, weil ich das Thema differenzielles Lernen war eh so auf meinem Zettel. Ich habe so eine kleine Shortlist von Themen, die mich quasi interessieren, das ist das eine und auf der anderen Seite haben mich halt auch schon quasi Trainerinnen und Trainer angeschrieben, die Folgen gehört haben, gesagt haben, Mensch, guck doch da mal rein, lad den mal ein und so. Und ich bin ja noch recht am Anfang, aber es kommen jetzt auch noch ein paar Themen, will ich noch nicht verraten, weil es auch noch nicht alles noch nicht ganz spruchreif ist, aber das ist so eine Mischung und ich würde es halt auch gut finden, wenn das jetzt nicht nur von mir kommt, sondern das wäre meine Wunschvorstellung, dass Leute das vielleicht hören und auch sagen, Mensch, irgendwie, keine Ahnung, der fehlt noch, das Thema finde ich spannend, weil das ja auch genau das ist, was ich so ein bisschen damit bei mir selbst als Zweck verfolge, dass ich Sachen kennenlerne, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, ja, und die einen dann doch weiterbringen. Und ja, das wäre cool.
Ja, das ist schön, wenn man quasi das so ein bisschen, ja, mal neue Eindrücke hat, dass man automatisch passiert. Das ist ja auch eine Sache, die ich mir hier wünsche, dass mir auch Leute, und das tun Leute auch, mich anschreiben und sagen, hier der oder die wäre sehr, sehr interessant oder spannend, mal mit der Person zu reden. Das kommt dann auch ganz cool, weil man dann wirklich dann neue Eindrücke hat, die man ja vielleicht sonst nie gewonnen hätte. Dazu noch, wenn du bei Leuten jetzt angefragt hast, und zwar proaktiv, musstest du denen noch erklären, was ein Podcast ist? Oder seitdem irgendwie, ich glaube, Angela Merkel hat in ihrer Ansprache im März bezüglich Corona auch das Wort Podcast benutzt. Seitdem habe ich das Gefühl, dass eigentlich jeder das Wort auch kennen sollte. Aber musst du den Leuten das trotzdem noch erklären? Oder wissen die eigentlich sofort Bescheid und sagen, ja, okay, kein Problem, eine Stunde nehme ich mir Zeit, gerne auch mehr?
Kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Gemischt. Ich hatte eigentlich vorher sozusagen, das war eher so ein bisschen Business-Kontext, da ist das gang und gäbe, da habe ich das niemandem groß erklärt. Beim Tennis war es aber anders. Ja, ich habe tatsächlich auch, das hätte ich nicht gedacht, als ich meine erste Anfrage gemacht habe, da gab es eine Absage. Auch weil jemand, glaube ich, das Format einfach irgendwie so ein bisschen spooky fand und wahrscheinlich eher so an Böhmermann gedacht hat und nicht so sehr an irgendwie ein konzentriertes Gespräch und guten Inhalt oder klassisches Interview oder so. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, das ist unbekannt so im Sportumfeld?
Ist halt auch mal die Frage, wo man sich rumtreibt und mit wem man reden möchte. Also eine Sache, die mich ja hier im Podcast beschäftigt oder was ich gerne ändern möchte, ist, ich möchte gerne auch mit, sagen wir mal, betagteren Tennisspielern reden. Ich meine, der Rekord ist, glaube ich, jetzt so am Jahrgang Ende 60er, aber ich würde auch gerne vielleicht nochmal in den 50ern oder so ankommen oder wenn es geht, noch älter. Und da habe ich das Gefühl, weil, da stoße ich gerade so an meine Grenzen, da irgendwie an die Leute zu kommen, weil denen kannst du auch nicht einfach mal sagen, hier, wähl dich mal da und da ein und besorg dir mal bitte ein vernünftiges Mikrofon und dann reden wir. Das ist dann tendenziell die technische Hürde schwieriger und da suche ich noch so den Weg, wie ich da Leute finde, sonst bin ich dann derjenige, ich telefoniere gerne vorher mit den Leuten, um denen zu erklären, wie das funktioniert und wie ich mir das vorstelle.
Ja, ich meine, der Durchschnitts-Podcast-Hörer ist, glaube ich, irgendwie 29 bis 45 oder so, ne? Und klar, nach oben wird es dann immer schwieriger. Also grundsätzlich kennt das natürlich eigentlich jeder, das Medium. Ich glaube, es hat nur, haben viele eine andere Erwartung, weil es manche hören halt nur so Entertainment-Podcasts und haben dann, verbinden damit halt eher jetzt keine, in Anführungszeichen, seriöse, inhaltlich tiefere Geschichte so und die sind dann wahrscheinlich eher irritiert, aber also das ist selten, ne? Aber ich muss mal gucken, ob das jetzt, ob sich das so weiterträgt. Bisher hatte ich eigentlich immer gute Erfahrungen und haben gesagt, easy, finde ich cool und wussten auch, was sie sich darunter vorstellen müssen. Ja, die andere Frage ist, wie du sagst, so ein bisschen, wie kann man das technisch absprechen, wie ist es mit Mikrofon, mit Ton? Das ist, glaube ich, eher noch was, wo ich auch so den Weg suche. Das, was wir jetzt machen, hier zum Beispiel als Aufnahmetool, was du genommen hast, fand ich ja nochmal eine Erleuchtung. Das finde ich eigentlich smart, weil es super unaufwendig ist für den Gast.
Genau, und dann ist halt immer noch meine Hoffnung, da wir jetzt alle im Homeoffice sind und dann auch die Leute sich mit verbesserter Audiotechnik ausstatten müssen, damit sie vernünftig in Videokonferenzen zu hören sind, dass da auch von Grund auf dann vielleicht auch bessere Soundqualität auf natürliche Art und Weise entsteht.
Ja, das wär natürlich ein schöner Nebeneffekt, das stimmt.
Wobei das auch nicht immer unbedingt der Fall ist, wenn ich bei mir auf Arbeit miterlebe, wie schlecht die Leute sich teilweise immer noch anhören. Aber naja, das bleibt dann so.
Ja, wobei ich habe jetzt auch ein paar Aufnahmen gemacht über klassische Konferenztools, also irgendwie MS Teams oder Zoom oder so. Und obwohl ich hier eigentlich ein ziemlich sattes Mikrofon-Interface stehen habe, ich weiß nicht, ob es am Programm liegt, aber das klingt bei mir total beknackt. Ich habe teilweise eine Folge, die letzte mit Sylvester Neiter, da musste ich komplett neu einsprechen, meine Fragen oder so. Nicht komplett, aber teilweise. Weil es erschreckend schlechte Audioqualität hatte. Und ich weiß gar nicht, wieso, weil das Mikrofon eigentlich perfekt ist. Ob es an der Bandbreite liegt oder an der Verbindung, ich weiß es nicht. Naja.
Ja, diese Tools, die halt nicht dafür ausgelegt sind, gutes Audio rüberzubringen, die sind da tatsächlich nicht so gut geeignet. Aber ich merke schon, wir sind ja in der Diskussion, die ich auch tatsächlich ein bisschen jetzt führen wollte, so Irrungen und Wirrungen als Podcaster oder als Podcasterin. Hast du noch andere, große Probleme oder Sachen, die dir Sorgen bereiten in dem Genre oder die du irgendwie ansprechen möchtest? Weil wenn du keins hast, ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei Punkte, die ich mit dir besprechen möchte, aber ja. gibt's denn für dich etwas, was dich besonders das umtreibt beim Medium?
Du meinst jetzt so im Rahmenprogramm, so technisch und Ausstattung und sowas, oder?
Auch das oder in der Tennis-Podcast-Szene oder was weiß ich. Ich bin da recht frei, da jetzt über dieses Thema zu reden.
Ach so. Sonst hau du doch erstmal raus. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, aber vielleicht fällt mir was ein.
Ja. Dann fange ich an. Der Blick auf Spotify. Spotify ist ja so das Medium oder die Plattform, die am liebsten das Netflix für Podcasts oder für Audio werden möchte und sich quasi auch Podcasts vereinnahmen möchte. Ist das dir eine Sache, die dir Sorgen bereitet? Oder nimmst du das einfach so hin, weil um da das Thema dafür mal zu sensibilisieren, Spotify ist wenn es eine Plattform gibt, führt das immer also zu Sachen, dass Monopolbildung, man hat es bei YouTube gesehen, bei Facebook, dass die quasi diktieren können, wie Sachen zu funktionieren haben. Und wenn Spotify sagt, wir bevorzugen im Algorithmus Podcasts, die nur 10 Minuten lang sind, wäre das echt schlecht für uns. Dennoch sind wir inzwischen von Spotify wahrscheinlich auch du ein Stück weit abhängig, weil da eine nicht unwesentliche Anzahl von Hörerinnen und Hörern kommt.
Ja, das sind diese klassischen Login-Effekte, ne, die du auch sozusagen in anderen Bereichen, also ob es jetzt irgendwie E-Commerce oder so hast, ne, mit großen Plattformen auf jeden Fall. Das finde ich auch, das sehe ich ähnlich wie du. Ich finde, man sieht das aber ja nicht nur bei Spotify, sondern es gibt ja auch viele deutsche Anbieter oder auch jetzt Podimo zum Beispiel oder so. Oder Fayo oder sind alles Versuche sozusagen, das Netflix für die Ohren zu werden, wenn man so möchte. Ich glaube, irgendwer hatte auch das als Claim.
Ich glaube, Podimo hatte das.
Ja, kann sein, weiß ich nicht, genau. Das ist ja immer also der Versuch sozusagen, den in Anführungszeichen Kundenzugang zu besitzen. Ne? Also die Leute starten ihre Podcast-Suche dann schon bei Spotify, bei was weiß ich wo. Und klar, dadurch werden dann die Aussteuerung von da gewissermaßen diktieren, so ein bisschen was abgeht. Also das ist nie gut. Also ich fand, das war immer das Charmante beim Podcast, das ist lange, ich sehe es auch eigentlich eher jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass, wobei, wenn ich meine eigenen Aufrufzahlen angucke, ist das schon, glaube ich, fast nur Spotify. Aber eigentlich war Podcast ja immer noch, hat er ja noch andere Kanäle gehabt, über die man sozusagen recht frei dieses Medium nutzen konnte. Dass es dahin geht, sehe ich auch und finde ich auch, sehe ich auch sehr skeptisch. Also ja, das schränkt auf jeden Fall ein und man ist so ein bisschen dem unterworfen, was da passiert. Auf der anderen Seite ist die Frage, was kann man dagegen machen oder sollte man nicht versuchen, dann irgendwie da entsprechend mitzugehen? Und ich meine, wir haben also, es gibt immer noch die Möglichkeit, seine eigene über Social Media beispielsweise, wobei das natürlich auch Plattformen sind, ja, aber noch andere Kanäle zu nutzen und sich jetzt nicht voll abhängig von einem Kanal zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, weil sonst bist du irgendwann, wenn die da mal den Algorithmus ändern oder was, schlecht, hast du schlechte Karten. Also trotzdem versuchen, sich irgendwie breit aufzustellen, ist, glaube ich, aus unserer Perspektive wichtig. Aber ich verfolge das schon eher mit Sorge, das sehe ich so wie du.
Ja, okay. Das beruhigt mich und da kann man eigentlich nur appellieren, benutzt eure eigene Podcast-App und nicht die Plattform, denn die Podcast-Apps sind teilweise viel besser. Hast du denn eine Podcast-App, die du jetzt empfehlen würdest, die du eigentlich immer nimmst?
Also ich hoste ja selber auch über Podigy sozusagen, das ist ja dieser Webplay, den auch viele große Podcasts benutzen. Quasi schiebt mich das natürlich auch auf Spotify als Host drauf. Aber genau, ich bin eigentlich in recht gemischt unterwegs. Eigentlich fast gar nicht bei Spotify, witzigerweise. Keine Ahnung wieso. Aber die Podcasts, die ich selber höre, höre ich entweder quasi über die eigenen Webseiten so und dann über den Podigy Player oder auch noch bei Soundcloud teilweise sogar, was ja gar nicht mehr so üblich ist.
Ach, du bist echt so ein Website-Aufrufer.
Ja, ich bin ja 29 und eigentlich auch in so einem Umfeld, wo eigentlich viel so Mobile First, aber ich bin auch mega der Desktop-Fan. Also irgendwie, ich würde auch zum Beispiel online einkaufen, habe ich fast noch nie über das Handy gemacht, obwohl das ja super gängig ist. Ein bisschen oldschool. Aber ich gehe meistens über die Webseiten, ja.
Das ist spannend. Das ist tatsächlich spannend, weil also ich benutze halt Overcast für Apple und das ist halt die App, die bei mir auch, glaube ich, auch am meisten im Hintergrund die ganze Zeit läuft, wenn ich unterwegs bin. Kopfhörer sind immer auf und es wird immer Podcast gehört.
Ja, siehst du. Ja, ich weiß nicht, ich bin auch sehr selektiv so. Ich höre mir auch nicht alles an oder auch von den Podcasts, die ich höre, jetzt nicht jede Folge, sondern ich gucke halt so, was mich da thementechnisch interessiert und dann suche ich halt verschiedene Kanäle durch und ja. Aber ich weiß auch gar nicht, weißt du, dass meine Freundin auch immer so ein bisschen flucht über Spotify, weil die halt irgendwie so ein paar Funktionen nicht haben. Und das kann ich gar nicht so richtig beurteilen, weil ich das halt gar nicht so regelmäßig benutze. Also irgendwie, dass du, ich glaube, Sleep-Modus gibt es bei Spotify nicht, oder?
Boah, ich benutze auch kein Spotify.
Okay, siehst du. Müssen wir noch rausfinden.
Super, dann würde ich sagen, wollen wir, oder willst du noch was zum Thema Podcast loswerden?
Nee, also hört alle mal rein, ne?
Genau, also das würde ich noch sagen, aber das kannst du auch gerne du sagen, dass alle reinhören sollen. Genau, sag mal, wo man dich findet und genau, wie. Findet
mich unter also Spieleröffnung, natürlich muss man dann auf den meisten Plattformen irgendwie OE statt Ö nehmen, aber Spieleröffnung, Tennis-Podcast findet man nicht eigentlich überall, würde ich sagen. Bei Instagram auch unter Spieleröffnung.podcast.tennis, bin ich der Meinung. Das ist relativ kryptisch und lang, das muss ich irgendwie mal ändern. Genau, und da geht es eigentlich um Themen sozusagen, die so ein bisschen mehr Nerd-Talk, Tennis würde ich sagen, von Sportwissenschaftlern, Experten aus der Tennisszene. Letztes Mal habe ich eine Folge gemacht mit Sylvester Neiter, der ist einer der Experten in Deutschland so für Beweglichkeit und Funktionalität. Also das heißt, viele von uns sind ja irgendwie gar nicht mehr so beweglich, weil wir den ganzen Tag nach vorne auf dem Bildschirm starren und welchen Einfluss hat das eigentlich auf unser Tennisspiel? Das habe ich mit ihm besprochen beispielsweise. Oder mit Philipp Born am Anfang, wie kann ich spieltaktisch irgendwie Spielzüge in mein Training einbinden? Was sollte ich eigentlich trainieren, um erfolgreich zu spielen, was mache ich nach dem Aufschlag, nach dem Return als erstes. Genau, das sind so die Inhalte, da kommt auch noch ganz viel, schreibt mir gerne, wenn ihr Wünsche habt. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht, glaube ich.
Ach nee, super, genau das hätte ich auch alles gesagt, also auf jeden Fall dich abonnieren und vielleicht nicht nur auf dem Desktop hören und auch auf jeden Fall dich in den sozialen Medien verfolgen. Auf Instagram wirst du auch von mir auf jeden Fall verlinkt, wenn du bei Facebook bist, du wahrscheinlich auch.
Nee.
Okay, nee, genau, ich nehme mich auch nicht, also das Medium ist tot.
Meinst du? Also ich glaube es auch so, habe das Gefühl auch, ja, ich bin auch gefühlt auch selbst eigentlich nie da, aber für mich war auch Instagram eher, ich bin nicht so der krasse Social-Media-Typ. Also ich hatte Instagram vorher kaum, ich kenne mich auch nicht so gut da aus, ich muss mich da so ein bisschen reinfuchsen, wie so die ganze Metrik funktioniert, aber ja, finde ich auf jeden Fall deutlich cooler für Podcast, als also um irgendwie Folgen zu promoten, um vielleicht noch Inhalte zu bringen, die man so ein bisschen neben der Folge bringen kann und so, passt das schon.
Das ist auch mein Gefühl, deswegen ja, bin ich da auch hauptsächlich unterwegs, um irgendwie den Podcast bei mir und dann jetzt auch bei dir natürlich voranzubringen. Super, dann würde ich auf der Schlussgeraden nochmal entweder oder mit dir spielen und zwei Vervollständigungssätze dir anbieten, damit wir noch gucken, was man auch über dich erfahren kann. Ja. Und einfach mal anfangen bei entweder oder mit der Frage, Trainer oder Spieler?
Ah, Spieler. Also, ja. Darf ich da was zu sagen, oder?
Natürlich, das ist, dir steht ja frei dazu, das noch zu begründen.
Genau, da habe ich so ein bisschen, also ich mache das Training extrem viel Spaß, Training zu geben, aber ich habe auch so festgestellt, auch jetzt so mit Elternrolle, dass man einfach, Zeit ist irgendwie super knapp und ich würde gerne mehr spielen und tendenziell für mich so ein bisschen die Überzeugung gewonnen, dass ich ein bisschen das Training reduzieren möchte, natürlich nicht, ich will es nicht komplett aufgeben, es gibt mir viel und ich möchte da auch besser werden, weiterkommen und ja, aber Spieler vom Herzen her eher Spieler als Trainer. Aber ich glaube, es sind wahrscheinlich die meisten.
Ja. Nächste Frage. Rückhand am Slice oder durchgezogen?
Oh, beides. Ich würde mal sagen, Slice eigentlich mein bester Schlag. als Einhänder geht das ja ganz gut. Aber durchgezogen macht mir, glaube ich, fast mehr Spaß. Ist mir eigentlich egal. 50-50.
Ich muss auch sagen, ich habe diese Frage abändern müssen, weil ich hier nämlich einhändige oder beidhändige Rückhand als Frage stehen hatte und du schon unterwegs beantwortet hattest.
Aber ich habe mal beidhändig angefangen, ganz am Anfang irgendwie und dann geswitcht, weil ich Federer so cool fand und jetzt kann ich nicht mehr beidhändig spielen.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Podcast-Gast oder Podcast-Moderator?
Moderator wahrscheinlich schon.
Ja, das ist geht mir ähnlich. Ich bin auch lieber der Moderator, als dass ich der Gast bin. Jo, dann machen wir doch die zwei Vervollständigungssätze. Der erste Satz, die Tennis-Podcast-Szene in Deutschland wird...
Vielschichtiger.
Das ist, glaube ich, richtig. Das beobachtet man tatsächlich. Es sind nicht nur die Podcasts, die so ein bisschen über den Profi-Tennis auf der obersten Ebene reden, sondern es gibt dann inzwischen ein doch recht buntes Angebot.
Ja, finde ich auch. Also es ist auch, wie gesagt, ich habe auch letzte Woche, glaube ich, noch einen Podcast entdeckt, den ich noch gar nicht kannte. Da passiert viel, finde ich.
Welchen hast du entdeckt?
Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ich glaube, doch den Thames oder so.
Thames haben wir Cannot Be Serious.
Ja, genau. Ja.
Ja, stimmt, der ist letztes Jahr gestartet. Und der letzte Satz, Tennis ist der beste Sport der Welt, weil?
Weil, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, das rede ich so spontan hin. Ja, weil er mich auf verschiedenen Ebenen fordert. Also es ist einerseits konditionell, das vielleicht sogar fast am wenigsten auf dem Level, auf dem wir spielen, aber geistig, taktisch, er ist athletisch und gleichzeitig ästhetisch.
Das ist doch eine wunderbare Antwort. Ich unterschätze, glaube ich, auch immer, wie schwierig das ist, solche Sätze zu vervollständigen. Und wenn man gerade so mit ganz tief philosophischen Fragen anfängt, ist das, glaube ich, echt schwierig.
Ja, also der schmale Grat zwischen einer tiefgründigen Frage, aber trotzdem den Gast nicht total aus der Komfortzone rauszuziehen. Aber das war doch gut.
Genau, das hast du gut gemeistert. Und dann würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Schlussworte, die du sprechen möchtest?
Also vielen Dank für die Einladung, Stefan. Hat mich mega gefreut. Das war mein zweiter... Jetzt wurde das zweite Mal interviewt, audiomäßig sozusagen, das erste Mal im Tenniskontext, hat mich gefreut und ansonsten würde ich sagen, hört alle rein, abonniert Stefan, abonniert mich vielleicht und ich wünsche dir noch einen guten Start in 2021 und allen, die zuhören auch.
Genau, da schließe ich mich an, also alle, die das hier gehört haben, kommt auch weiterhin gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf ein weiter actionreiches Tennisjahr mit Interviews und mal gucken, ob ich eine höhere LK dieses Jahr erreiche oder nicht. Ihr werdet es hier erfahren. Und ja, Timo, ich freue mich dann, wenn ich mal in Kiel bin. Du bist, glaube ich, schon mindestens der zweite, glaube ich, den ich da besuchen muss, weil ich ein Interview geführt habe. Dann spielen wir mal und gucken, ob ich dich wirklich mit meinen Mondbällen aus der Fassung bringe.
Ja, das machen wir sehr gerne.
Alles klar, Timo, mach's gut.
Cool, du auch, Stefan. Bis dann.